Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Wir haben gerade schon überlegt, wann wir die letzte Millern Talk-Folge aufgenommen und ausgestrahlt haben. Ist auf jeden Fall schon einige Wochen, wenn nicht sogar Monate her. Deshalb einmal offiziell herzlich willkommen zurück zur neuen Saison, zurück aus der Sommerpause. Rupert, hast du wieder Bock?
Ich habe immer Bock. Der Bock ist nie verschwunden gewesen und hat besonders Fahrt aufgenommen. Dann nochmal während des Trainingslagers in Österreich, in Flachau.
Das durftest du in diesem Jahr besetzen. Ich durfte vergangene Woche auch nach Österreich, allerdings nur für 2 Tage zum Testspiel. War auch ganz schön. Trotzdem freuen wir uns jetzt, glaube ich, alle, dass auch es wieder richtig ernst mit auf dem Platz. Am Wochenende steht die erste DFB-Pokalrunde an. St. Pauli empfängt oder trifft auf, Eintracht Norderstedt, je nachdem, wie man möchte. Auf jeden Fall findet das Spiel am Millerntor statt und dafür haben wir uns heute einen Gast ausgesucht, der eigentlich, ja, wenn man an Eintracht Norderstedt denkt, denken viele vielleicht auch, wenn sie das Personal personalisieren würden, an unseren Gast heute. Wir sagen herzlich willkommen, Jens Martens.
Hallo, schönen guten Tag. Freue mich, hier sein zu können.
Du warst auf jeden Fall eine lange Zeit bei Eintracht Norderstedt Trainer, erst bei der U19, dann auch bei der ersten Mannschaft in der Regionalliga. Bist jetzt mittlerweile, ja, kann man sagen, ins Beratergeschäft so ein bisschen gewechselt, arbeitest da mit deinem Sohn zusammen. Verbindest aber trotzdem noch eine ganze Menge mit Eintracht Norderstedt, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe auch dauerhaft eine entsprechende Karte bei Eintracht Norderstedt und ja, wir gehen nach wie vor sehr gerne dahin. Wir haben da viele Freunde gewonnen, selbst meine Frau, die eigentlich nicht so fußballaffin war, aber hat dort mit dem Fankreis auch ja, gute Kontakte und ja, deshalb gehen wir natürlich auch immer noch gerne zu Eintracht Norderstedt. Das ist das eine, das ist immer der Rahmen. Und das zweite ist natürlich, dass auch in der jetzigen Mannschaft noch viele Spieler spielen, die wir damals nach dem gerade so knapp geschafften Klassenerhalt in Egesdorf dann für die neue Mannschaft zusammenholen mussten. Und ja, wenn man einen vernünftigen Umgang mit seinen Spielern pflegt, dann bleiben natürlich auch Kontakte und deshalb ist man, so sei es immer noch bei meinen Jungs, bin ich immer noch dabei.
So gern ihr jetzt zu spielen nach Norderstedt geht, dummerweise kann das DFB-Pokalspiel, in dem ja eigentlich die Amateure immer Heimrecht besitzen, jetzt nicht im Edmund-Plamberg-Stadion stattfinden, sondern am Millerntor-Stadion. War die Auslosung dementsprechend trotzdem noch und das ganze Prozedere nach trotzdem noch erfreulich für dich?
Also im ersten Moment habe ich auch gedacht, wie schade, dass sie es nicht im eigenen Stadion austragen können. Die Gründe brauchen wir, glaube ich, hier nicht erörtern, sind ja hinlänglich bekannt. Ich finde allerdings jetzt im Nachhinein, wenn man dann sieht, dass man dann so ein Traum losbekommt mit dem FC St. Pauli und weiß, dass man natürlich auch weit mehr als 5000 Zuschauer, die das Stadion ja bei Öffnung dagegen gerade in Norderstedt nur hätte aufnehmen können. Und jetzt wird es wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht ist es ausverkauft sogar, ne? Dann wären es irgendwo, was ist ausverkauft, 27,5 oder so?
29.546.
Genau. Ja, da siehst du. Ne? Dann, ich meine, das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Rahmen. Und man geht sowieso als Außenseiter in diese Geschichte rein. Und ich glaube, das, was die Jungs jetzt am Samstag erleben dürfen, das werden sie ihr Leben lang nicht vergessen. Und von daher finde ich jetzt, so wie ich diese Konstellation sehe, muss ich sagen, einerseits schade für Norderstedt und das Norderstedter Publikum, aber die können ja nun auch alle oder fahren ja nun auch alle ins Millerntor, haben ihren eigenen Block. Von daher ist das ja sicherlich eine tolle Situation für alle Beteiligten. Und deshalb einfach kann man nur sagen, geile Geschichte, die da am Samstag auf alle, die damit zu tun haben, hinzukommt.
Wird man dich dann auch im Norderstedter Block antreffen oder bist
Nein.
du gar nicht im Stadion?
Nein, ich bin nicht im Norderstedter Block.
Im St. Pauli-Block?
Nein, auch nicht im St. Pauli-Block. Ich bin neutral.
Neutralität ist immer gut, auch für uns Journalisten insofern. Glauben wir aber, dass du trotzdem eher Eintracht Norderstedt die Daumen drückst oder bist du wirklich auch emotional neutral?
Nein, das kann ich nicht sein. Wenn man so lange dort gearbeitet hat, so tolle Zeit dort gehabt hat, dann ist man logisch, dass das Herz und dann auch noch für einen Underdog schlägt. Das liegt ja auf der Hand. Ne? Andererseits kenne ich natürlich aber auch die realistische Situation und da ist natürlich der Erstligist der klare Favorit.
Andererseits, ich war vergangenes Jahr bei dem Erstrundenspiel in Halle, das St. Pauli ja nur mit recht großem Glück nach Verlängerung noch gewonnen hat. Also die Überraschung gibt es ja immer wieder. Traust du Eintracht Norderstedt zu, St. Pauli ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen?
Ich glaube, wenn sie es schaffen, die erste halbe Stunde recht gut zu überstehen, dann glaube ich, hat auch Norderstedt unter bestimmten Voraussetzungen Das ist ja klar, die kennt ja auch jeder im Fußball. Nur der eine muss mal wirklich einen schlechten Tag haben. Das ist dann der Erstligist. Und der andere muss über sich hinauswachsen. Und ich bin natürlich auch sehr froh, dass mein ehemaliger Torwart jetzt gerade am Wochenende gegen Phoenix und im Spiel zuvor auch schon wirklich überragend gehalten hat, obwohl sie da verloren haben. Und ja, dann sollen sie Huxi mal schön warm schießen. Ja, und die Abwehrkette, wo wirklich gerade gute Innenverteidiger ja auch spielen, alles reinwerfen, ja, dann kann es auch mal in die Richtung Halle gehen.
2021 warst du auch mal im DFB-Pokal dabei mit Eintracht Norderstedt an der Seitenlinie. Habt ihr gegen Hannover 96 0-4 verloren, wenn ich das richtig recherchiert habe. Welche Erinnerung hast du an das Spiel? War das im Nachhinein gut aus der Affäre gezogen oder schade, dass nicht mehr drin war?
Ja, ich fange erst nochmal mit einer kleinen Korrektur an. Im Jahr zuvor war Corona und wir durften sogar in Bayer Leverkusen spielen.
Stimmt.
Genau, und insofern haben wir das zweimal erlebt. Dreimal den Pokal, aber zweimal eben dann diese Spiele gehabt. An beide haben wir natürlich besondere Erinnerungen. Leverkusen, muss ich als erstes mal sagen, hat sich nicht nur super professionell insgesamt verhalten, sondern hat uns wirklich auch gut beherbergt dort. Wir durften ja in dem Stadion dann übernachten und da haben das alles dort miterlebt. Das war so eine Geschichte. Das wissen die Jungs heute auch noch, beziehungsweise werden sie auch nie vergessen. Hannover zu Hause, ja, war schon ein bisschen enger, das Spiel. Aber am Ende hat sich dann doch die Klasse von Hannover durchgesetzt. Und es ist immer, wenn das diese nationale Öffentlichkeit dann natürlich auch wahrnimmt, mit all den Dingen, die im Pokal extra sind, Stadionumbau, besondere Atmosphäre, Stadion, Norderstedt sind ja sonst auch, sag ich mal, wenn es gut läuft, 1000 Zuschauer, ne, und dann hast du mir mal dann 4 oder 5000, ist natürlich auch da eine ganz andere Atmosphäre. Und deshalb glaube ich, diese Spiele sind einfach was Besonderes und davon würde ich auch nie abgehen. Und ich finde es auch gut, dass man den Tieferklassigen zunächst mal das Heimrecht einräumt und deshalb finde ich also so eine Situation, die vergisst du nicht und die musst du mitnehmen und das ist für die Jungs jetzt, wie gesagt, nochmal wieder eine neue, für die damals schon dabei waren, vielleicht nochmal wieder eine größere, weil so viele Zuschauer waren damals nicht da, aber besondere Erinnerungen an solche Spiele bleiben immer.
Eintracht Norderstedt ist jetzt seit 2013 durchgängig Regionalligist. Ist das ein Erfolg oder ist es mittlerweile auch ein Zeichen von Stagnation?
Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, es ist ein Erfolg, weil man nie unter Vollprofi-Bedingungen arbeiten konnte. Das ließen einfach die Rahmenbedingungen nicht zu. Sondern jeweils auch, ich kenne natürlich Renald Koch schon 40 Jahre, deshalb ist er damals ja auch auf mich gekommen und hat mich dazu geholt. Und wir haben natürlich über diese Geschichte mal nachgedacht. Und es gab dann ja in meinen Anfangsjahren in Norderstedt die Rivalität mit dem SC Teutonia, die ja zu den Zeiten sehr zahlungskräftig waren. Das muss man ja ganz klar sagen. Und mein damaliger Co-Trainer Femi Smith und ich, wir haben natürlich immer schon ein bisschen überlegt, Mensch, was wäre möglich? Ne? Und letztendlich sind wir zu folgendem Schluss gekommen. Das damalige, die finanziellen Möglichkeiten, die damals Teutonia gehabt hat, das Zuschauerpotenzial, was Altona hat und die Rahmenbedingungen für die Spielklasse, die Eintracht Norderstedt hat, dann könnte man in Hamburg eine Drittligamannschaft machen. Mhm. Aber einer von denen alleine war eigentlich von vornherein klar, kann das nicht. So, und jetzt aber nochmal konkret auch zu deiner Frage zurück. Deshalb glaube ich, ist es einfach wichtig, erstmal diesen Status zu erhalten. Und man darf nicht vergessen, dass ja nun gerade im letzten Jahrzehnt die Professionalisierung nochmal deutlich zugenommen hat. So, und wenn man sich es nicht leisten kann, wirklich 5 bis 6 Mal die Woche trainieren kann, das kann man dann eben auch nur unter Profibedingungen. Und dann muss man auch vormittags trainieren. No, und dann ist einfach der nächste Schritt nicht möglich. Das muss man einfach zugestehen. So traurig es vielleicht auch ist und deshalb auch das Wort Stagnation, was von dir ja gerade eben genannt wurde, kann man so sehen. Aber ich glaube, solange sich die Rahmenbedingungen dort nicht ganz wesentlich verändern, wirst du es kaum möglich machen. So, und das Problem ist ja nicht nur einfach Norderstedt, sondern das ist ja unsere Sportstadt Hamburg, ne? No? Eigentlich haben wir außer Norderstedt, das könntest du relativ schnell drittligatauglich machen, sonst hast du keine Anlage, wo du es machen kannst. So, Diebsteich wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Von daher denke ich mal, Und das sieht man in der Republik. Ich durfte die dritte Liga beim VfB Lübeck ja nur nochmal in einer gewissen Zeit, kurzen, aber intensiven Zeit kennenlernen. Und da bin ich immer, vielleicht darf ich das noch anfügen jetzt, für Schleswig-Holstein sagt man immer, die Lohmühle, tolles Stadion, zweitbeste in Schleswig-Holstein. Ja, sehe ich genauso. Ich bin ja nun Ur-Schleswig-Holsteiner, habe ich auch nie anders gesehen. Aber in der dritten Liga dann Bielefeld, 22.000 Zuschauer hier spielt, Ingolstadt und der Haching. Wenn man dort sieht, welche Rahmenbedingungen dort sind, dann muss man wiederum sagen, das ist heute das Niveau in der dritten Liga. Und wenn du das nicht in irgendeiner Form auch infrastrukturell hinbekommst, wirst du keine Chance haben in der dritten Liga. Und wie schwierig das ist, zeigt ja selbst auch mein alter Club VfB Lübeck.
Ist es aus deiner Sicht, du hast es ja eben angesprochen mit der Infrastruktur und der Sportstadt Hamburg, ist es aus deiner Sicht okay so? Macht dir es Sorge oder ist es sogar vielleicht viel zu wenig, was Hamburg macht und eben dadurch, dass man nicht über diesen Status Regionalliga hinauskommen wird die nächsten Jahre, vielleicht auch dann für Sponsoren irgendwann nicht mehr so interessant oder auch für andere Profiklubs, du hast das Beispiel Teutonia genannt, die dann halt erstmal mit ein bisschen Geld reingehen, nach ein paar Jahren aber merken, wir stoßen an unsere Grenzen und sich dann wieder zurückziehen. Das ist so eine Art Teufelskreis vielleicht auch.
Ja, ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter, weil das gerade ein Thema ist, was für mich gerade wieder hochgekommen ist, bei den Ansätzen einer Bewerbung für Olympia und Sportstadt Hamburg. Und da sehe ich, sogar ein gesamtgesellschaftliches Problem, nicht nur ein Hamburger Problem. Wenn so eine Idee aufkommt, ist es ja für eine Weltstadt grundsätzlich etwas ganz, ganz Tolles. Wenn aber nur einer das ausspricht und im selben Atemzug schon wieder so viele Bedenkenträger kommen, ne, dann ist das Projekt eigentlich, für mich ist das Projekt eigentlich jetzt schon wieder gestorben. So, und solange man sich dort nicht irgendwo öffnet und sagt, ich will auch auf politischer Ebene mich anders positionieren und bin bereit, so etwas zu machen, dann glaube ich, wird es in Hamburg ganz, ganz schwierig, auch diesem Ruf, wenn das überhaupt einer ist, Sportstadt Hamburg gerecht zu werden.
Da rennst du bei mir offene Tür mit Vollgas ein. Also ich kann es kaum nachvollziehen, diese enormen Bedenken und diese reflexartige Bissigkeit gegenüber Olympia, sobald das Wort überhaupt aufkommt. Und ich finde es auch wirklich schade, was für eine kleine Lobby der Sport gesamtgesellschaftlich hat, wo du ja wirklich mit Sport unfassbar viel bewegen kannst. Integration, Inklusion, Wertevermittlung, gesundheitlich, Bildungsaspekt, weil ja durch Bewegung auch nachweislich die Gehirnaktivität verbessert wird. Glaube ich, ganz niedrigschwellig so viele Probleme vielleicht nicht lösen, aber deutlich verringern und so viel Gutes schaffen für vergleichsweise wirklich geringe Investitionen. Aber Sport scheint da überhaupt keine Lobby so in der breiten Bevölkerung zu haben.
Das habe ich damit gemeint. Ja. Sobald irgendetwas erwähnt wird, gibt es sofort Bedenkenträger.
Genau.
Und ich gehe dann nochmal, ich plaudere dann nochmal weiter aus dem Nähkästchen. Ich habe mit meiner Frau zusammen im Auto gesessen, als ich die Nachrichten gehört habe. Und ich habe am Steuer, ich mag hier gar nicht so laut ins Mikrofon sprechen, ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage, jetzt kommt mal eine Idee auf, sprecht doch erstmal über diese Idee und denkt mal drüber nach, was wäre realistisch machbar. Nein, sofort gibt es die Klatsche erstmal. Da können auch diejenigen, die jetzt zuhören und politisch anderer Meinung sind, kann ich gerne mit diskutieren, habe ich kein Problem damit. Ich finde es aber, wie du es eben auch angesprochen, ganz traurig. Und deshalb glaube ich, dass wir in dem Bereich Sport hier in Hamburg nicht wirklich vorankommen werden, wenn wir dort nicht irgendwelche Veränderungen herbeiführen können. Nicht wir persönlich sowieso nicht, aber sicherlich auf politischer, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Für mich ein ganz großes Problem, finde ich extrem schade.
Ich würde sogar die Stadt an der Stelle ein bisschen von der Kritik ausnehmen, weil ja wirklich schon viel in den Sport investiert wird. Jetzt gerade in den nächsten Jahren, glaube ich, nochmal um eine Milliarde in neue Sportstätten, neue Infrastruktur. Das braucht eben alles Zeit und es wird tatsächlich was gemacht. Der Gesamttenor ist aber trotzdem ein ganz anderer und auch so bei der breiten Masse. Aber daran vielleicht anknüpfend, seht, jetzt hätte ich fast gesagt, ihr als Eintracht Norderstedt, aber sieht sich Eintracht Norderstedt so als drittstärkste Kraft in Hamburg oder seid ihr eigentlich gar kein Hamburger Verein, weil er eben in Schleswig-Holstein beheimatet seid und du ja auch sagst, du bist Ur-Schleswig-Holsteiner?
Ja. Ich glaube, da muss ich differenzieren. Solange Renald Koch und wir als Trainerteam dort das zusammen gemacht haben, sind wir immer ambitioniert gewesen. Ich glaube, dass das jetzt auch so ist, aber ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich natürlich jetzt interner, ja, die im Vorstand von Eintracht Norderstedt oder auf der Führungsebene besprochen werden, kenne ich nicht, ne, und kann ich das auch nicht beurteilen. Deshalb kann ich das nur für unseren Bereich sagen oder für unsere Zeit ist besser. Für unsere Zeit sagen, wir waren immer ambitioniert, wir haben immer geguckt, wie können wir irgendwie vielleicht den nächsten Schritt machen. Ne? Und das war unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich. Und deshalb haben wir es auch abgefeiert, dass wir, ich habe die Saison nicht genau im Kopf, mit dem 5. Tabellenplatz in der Regionalliga Nord, ich müsste die Saison 22, 23 oder sowas gewesen sein, beste Platzierung, die Eintracht Norderstedt gehabt hat, die haben wir in dem Jahr erreicht. Und dann ist ja klar, wenn du schon Fünfter wärst und sagst, Mensch, du kannst doch vielleicht irgendwo doch ein bisschen oben anklopfen, was können wir jetzt tun? Denn wenn wir nur für sagen, na gut, wir wollen immer irgendwo da mitspielen, dann ist ja für jeden, für den Spieler und auch fürs Trainerteam irgendwann der Reiz dahin. Deshalb sage ich, also das bitte, auch weil ich es jetzt hier so in der Öffentlichkeit sage, kann ich das nur für den Zeitraum beurteilen, in dem dieses Team dort zusammen die Führung gebildet hat und die Perspektive geplant hat.
Das Thema Stadion haben wir vorhin kurz angerissen. Ist ja auch vielleicht ein Beispiel für Infrastruktur, dass die Stadt Norderstedt eigentlich ja Möglichkeiten hätte, dafür zu sorgen, dass eben auch wieder ein DFB-Pokalspiel stattfinden könnte, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, was... Wenn ich jetzt noch tätig gewesen wäre, ich sage das hier auch immer ganz krass, ich glaube, ich hätte abgekotzt. So lange, ich glaube, es ist jetzt fast zwei Jahre, seitdem die Gegend gerade gesperrt ist. Ne? Das ist, tut mir leid. Also. Und angeblich, aber auch da spreche ich nur wieder aus, weil ich nicht die Zahlen auf dem Tisch habe, aber angeblich sollen die Zahlen bewilligt sein. Ne? Aber wenn es eine Haushaltssperre gibt, ne? Wie gesagt, da kann ich nicht kritisieren, da kann ich jetzt nur die Fakten, die ich kenne, aufnehmen. Ist natürlich extrem schade, dass das Stadion praktisch jetzt zwei Jahre so brach liegt.
Ja, du hast eben den 5. Platz angesprochen, den ihr mit euren Möglichkeiten dann trotzdem erreicht habt. Würdest du das als deinen größten Erfolg in deiner Zeit bei Eintracht Norderstedt sehen oder vielleicht sogar auf einzelne Spieler bezogen? Ich nenne den Namen Elias Saad, solche Leute auszubilden und, man sieht, wo er jetzt spielt, in der Bundesliga beim FC Augsburg, auf den Weg zu bringen.
Ach, das würde ich eigentlich ganz komplex bewerten. Ich habe ziemlich viele Titel in meiner Trainerzeit gewonnen. Und ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, jetzt einen einzelnen herauszuheben. Aber es waren für sich viele tolle Erlebnisse dabei, die man behält. Ich habe schon genannt, Hannover in Leverkusen, 5. Platz. Und das gibt es auch für andere Vereine, bei denen ich tätig gewesen bin, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Und das hat alles so seine Wirkung auf mich gehabt und bleibt auch in Erinnerung, aber dass ich jetzt eine einzige Sache oder einzelne Spieler, selbstverständlich, ne, aus der Norderstedter Zeit ist Elias natürlich jetzt wirklich, hat einen herausragenden Weg gemacht, keine Frage.
Sein Berater ist zugleich dein Sohn. Gab es da irgendwie auch intern bei euch Gespräche, dass ihr das ein bisschen abgeklärt habt? Gab es vielleicht in gewisser Hinsicht Interessenkonflikte?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben auch gar nichts miteinander abgesprochen, natürlich nicht.
Ihr sprecht nie miteinander.
Na, deshalb wollte ich das damit sagen, ist ja ganz klar. Nein, ja. Der Weg war insofern vorgezeichnet, weil wir Elias damals von Bamberg-Uhlenhorst geholt haben und wir ihn relativ schnell erkannt haben, dass er mehr Potenzial hat als Regionalliga. Und dann habe ich natürlich Yannick ins Boot geholt, habe ich ganz, ganz klar gesagt, ich sage, du Elias, und jetzt erzähle ich auch da aus dem Nähkästchen, ich habe damals zu Yannick gesagt, ich bin davon überzeugt, dass er dritte Liga schafft.
Das ist noch untertrieben gewesen damals.
Natürlich, aber da kommen wir dann wieder auf so ein Scouting-System, werden wir vielleicht ja auch noch drüber sprechen. Es gibt keinen Scout auf dieser Welt, so meine Meinung, ne, der jeden Spieler richtig beurteilt. Ich habe Spieler gesehen, da habe ich gesagt, geht gar nicht, aber die Namen sage ich jetzt hier nicht, denn das können wir intern mal sagen. Und dann auch andere, die andere nicht gesehen haben, die sieht man dann. Weil ich glaube, auch der Weg eines Spielers ist ja nicht nur von dem Scout oder von dem Berater abhängig, sondern auch wieder von so viel äußeren Bedingungen. Wie viele Spieler mir gesagt haben, ach, das lag nur an dem Trainer oder das lag nur an dem Verein, deshalb bin ich nicht Profi geworden. Und tatsächlich, es kann mal ein Spiel sein. Und wo man wirklich eine besondere Auffälligkeit hat und sagt, meine Güte, ja, der Spieler, der hat was. Und das sieht man ja auch bis in den höchsten Bereich. Es gibt so viele Spieler, die jetzt jedes Jahr wieder neu auf den Markt kommen. Selbst die, vielleicht sprechen wir auch da noch über die Spieler, die jetzt St. Pauli hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich überhaupt noch nicht gekannt vorher. Ja, und die werden auch ihre Qualität haben. Ja, und da werden einige gesagt haben, ja, oder die St. Pauli-Führung gesagt haben, ja, ne, wir setzen auf Tempo jetzt, wir brauchen mehr Tempo für die erste Liga. Ne, das sind Spieler, die das, kommt datenbasierte Sachen natürlich jetzt dazu, die es früher noch nicht so gegeben hat, die setzen drauf und da muss ich nachher am Ende zeigen, ne, ob sie die richtige Wahl getroffen haben. Ne? Aber jetzt zu Elias zurück, das war also der Weg, den Elias dann genommen hat und da waren wir dann davon überzeugt, Profi wird er auf jeden Fall, ne, dass er natürlich jetzt so durchstartet. Ja, ist vielleicht auch einmal einerseits den Rahmenbedingungen geschuldet, andererseits muss ich ihn aber auch ganz, ganz doll loben, weil er zum einen sehr, sehr bodenständig geblieben ist. Er hält nach wie vor sehr intensiven Kontakt, natürlich zu seinem Berater, zu meinem Sohn. Und auch wir haben häufig Kontakt. Das ist das eine. Und das zweite, er selbst hat sehr, sehr viel dafür investiert. Er hat ja am Anfang noch seine Ausbildung gemacht und wir haben ihn gesehen. Ich glaube, er kam mit 66 Kilo zu uns und hat in Norderstedt, wir haben um 18 Uhr trainiert. Er war trotz Ausbildung immer um 17 Uhr da, hat dann ein Programm von uns bekommen, hat sein Programm, in Norderstedt haben wir ja auch einen Kraftraum, hat sein Programm gemacht und das war dann immer so eine halbe Stunde. Dann war Viertel vor sechs wieder im Kabinentrakt, hat sich umgezogen, hat was getrunken, 18 Uhr war Trainingsbeginn. So hat er also auch da physisch schon ordentlich zugelegt und ja, so, dass er sich praktisch für die nächsthöhere oder nächsthöheren Spielklassen dann auch physisch vorbereiten konnte. Und das hat er eben auch durchgezogen. Und das ist diese beiden Dinge sind sein ganz großes Verdienst.
Dieser Weg von Elias Sadd, den kennen, glaube ich, die meisten Hörer unseres Podcasts, also auch aus der Jugend von Buxtehude SV, dann in der Landesliga gespielt, in der Oberliga gespielt, also kontinuierlich im Amateurfußball eigentlich seine ersten Schritte gemacht. Dann natürlich auch früh im Herrenbereich so die Härte mitbekommen. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du zu dieser Erkenntnis kamst, der wird mal Profi?
Da muss ich tatsächlich einen Moment überlegen. Wir haben sehr schnell entschieden, da sage ich, also Femi Smith und ich haben sehr schnell entschieden, Elias zu nehmen. Denn das war zu der Zeit, als Corona war. Mhm. Da spielte er noch bei BU. Und ich hatte einen sehr guten Kontakt, den habe ich auch immer noch, zu Jan Heimel, der damals sein Trainer war. Und Jan hat in der Rolle mitgespielt, denn Elias hatte auch noch andere Angebote aus Hamburg. Und Jan hat auch seinen Teil dazu beigetragen, zu sagen, geh zu Norderstedt, geh zu Femi und zu Jens. Ja, da wirst du eine vernünftige Ausbildung weiterbekommen. Und Corona spielte insofern in die Karten, weil die Oberligamannschaften ja noch nicht wieder als Teams zusammen trainieren durften. Aber wir dann schon wieder in Teamgröße zusammen. Und er hat, ich weiß es noch heute, am 1. März das erste Training bei uns gemacht. Und war dann relativ schnell klar, dass er zu uns kommt. Und war dann, auch der Vorteil dann wieder für uns, kein Neuer mehr. Im 1. März schon komplett bei deiner Truppe mittrainiert, ne, und zur neuen Saison dann nicht erst dazukommt, sondern schon in der Mannschaft drin ist. Das waren also auch günstige Gegebenheiten, die von Personen, die Elias gefördert haben, einfach positiv beeinflusst war. Und dann machte es eigentlich schon nach dem ersten Halbjahr Regionalliga, da habe ich dann so Janik gesagt, musst du unbedingt in die Agentur nehmen. Ne? Und da war klar, für uns war klar, der schafft den nächsten Schritt. Aber ich sag nochmal, wiederhole mich da gerne, ich habe dann auch gesagt, ja, dritte Liga schafft er. Dass er jetzt erste Liga spielt und tunesischer Nationalspieler ist, das ist überragend.
Was traust du ihm noch zu?
Step by Step, was er in seiner ganzen Zeit ja, was du ja eben auch angesprochen hast, ne, über die einzelnen Vereine weitergekommen. Ich muss da vielleicht doch nochmal ein bisschen ausholen, weil ich glaube, diese böse Verletzung, da könnte ich auch eine Geschichte dazu erzählen, aber das vielleicht jetzt...
Wir haben ja Zeit.
Ich mache trotzdem jetzt erstmal weiter. Diese Verletzung, die hat ihn leider richtig schön ausgehebelt. Das muss man sagen. Und auch nachdem er nach den 4 Monaten zurückgekommen ist, war er und konnte er noch nicht wieder so gut sein, wie er vor dieser Verletzung war. Und das hat er natürlich auch noch wieder mitgenommen, weil er war noch nicht ganz fit und dann verletzt er sich natürlich gleich wieder. Er schießt zwar gegen Bayern München ein Tor und verletzt sich dann wieder beim Aufwärmen. Das war natürlich der nächste Rückschlag. Und deshalb war klar, dass er jetzt erstmal eine vernünftige Aufbauphase bekommen musste und die hat er in Augsburg bekommen. Und Step by Step habe ich deshalb gesagt, weil er jetzt in Augsburg sich erstmal wieder einen Stammplatz erarbeiten muss. Und das, glaube ich, wird schwer genug. Mhm. Ja? Und da auch wieder ist jemand am Werk, der sehr um ihn geworben hat. Ja, das ist Sandro Wagner. Und das passt natürlich wieder ganz gut, weil Sandro eben, wie jeder weiß von euch, auch Stürmer war. Zwar ein anderer Stürmertyp als Elias, aber halt Stürmer war. Und deshalb glaube ich, das ist jetzt einfach, will ich noch gar nicht so viel weiterblicken, denn er hat das Ziel Nationalmannschaft erreicht, wo er bisher noch nicht so viel gespielt hat. Aber er hat das schon mal in seiner Vita stehen. Und er ist in der ersten Bundesliga in einem Verein, der mittlerweile, ihr wisst es besser, war 6, 7, 8 Jahre? Wie lange ist Augsburg dabei?
Augsburg ist noch wesentlich länger, als man denkt. Ich glaube, die sind schon mehr als 10 Jahre mittlerweile.
Ja. Okay, also auf jeden Fall ein etablierter Erstligist mittlerweile. Und wie ich höre, auch dort die Rahmenbedingungen peu à peu verbessert hat. Von daher glaube ich, sind das gute Möglichkeiten für Elias, jetzt nochmal wieder einen Schritt weiter zu gehen.
Ja. Das ist natürlich ein herausragendes Beispiel darüber, wie ein Weg aussehen kann, von der 6., 5., 4. in die 2. Liga, dann in die Bundesliga. Dieser Schritt Regionalliga, den versuchen ja ganz, ganz viele junge Spieler zu gehen. Und wir haben vor dem Podcast schon darüber gesprochen, wie viele es dann auch tatsächlich aus den NLZs zum Profivertrag schaffen. Siehst du diese Regionalliga, insbesondere Regionalliga Nord, als gute und passende Liga für 19-, 20-jährige Talente, die entweder aus dem NLZ kommen und bei zweiten Mannschaften spielen oder eben so wie Elias über Norderstedt den Weg schaffen wollen, um es halt wirklich in den Profibereich zu schaffen?
Ich glaube, es gibt gar keinen anderen Weg. Denn entweder bin ich so gut schon aus dem NLZ heraus, dass ich über oder in dem Verein einen Profivertrag bekomme, ja, oder woanders einen Profivertrag bekomme. Wenn ich das nicht bekomme, ne, dann wäre es ja fatal, in die Landesliga zu gehen oder in die Oberliga zu gehen, dann muss so ein Spieler sich in der Regionalliga erstmal durchkämpfen, reinkämpfen, Stammplatz holen und dann, wie es bei Elias ja auch war, denn er war ja 1,5 Jahre in Norderstedt. So, das heißt, richtig, in der Rückserie war er schon deutlich besser und in dem Halbjahr, bevor er im Winter dann zu Pauli gewechselt ist, hat er, glaube ich, in dem Halbjahr 11 Tore gemacht. So, das also... Es passt alles so und deshalb glaube ich, für die Spieler, die, wie gesagt, nicht sofort einen Profivertrag kriegen, ist die Regionalliga, und das wird sich nicht auf den Norden beschränken. Früher hat man ja auch immer gesagt, der Norden ist so schwach, aber mittlerweile sieht man, die Nordvereine steigen auch wieder auf, auch aus der Oberliga. Also so, und wenn ich jetzt höre, was im Westen los ist und so weiter und so fort, die war damals zu der Zeit ja immer... Westen und Südwesten wurde ja immer ganz hoch angesiedelt, ist sicherlich auch noch in der Breite mehr. Aber grundsätzlich war die Frage, ich glaube, dass die Regionalliga für solche Spieler, die nicht gleich einen Profivertrag bekommen, ist das sicherlich eine gute Liga, um sich weiterentwickeln zu können.
In der Regionalliga sind ja nun auch relativ viele U23-Teams.
Ja.
Wie siehst du das? Sollte man vielleicht irgendwie eine Liga ausgliedern, nur für die Zweitvertretung, damit der Zuschauerfokus mehr auf den Regionalligen ist? Findest du das gut, weil sie sich gegen gestandene Männer beweisen können?
Bin ich sehr hin und her gerissen. Und diese Diskussion gibt es ja schon, ich weiß nicht wie lange, 20, 30 Jahre. Und es hat ja auch schon andere Systeme gegeben. Hat ja die Nachwuchsliga, ihr seid zu jung, das wisst ihr ja wahrscheinlich gar nicht mehr.
Ich kenn's aus Erzählungen.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Da sind ja die Nachwuchsteams mit den Profis mitgefahren. Und haben dann, morgens um 11 gespielt und die Profis haben nachmittags gespielt. Sowas hat es ja alles gegeben. Ich könnte jetzt nicht sagen, was besser ist oder nicht. Aus Sicht der NLZs ist es sicherlich eine gute Sache, mit genau dem Argument, was du eben genannt hast. Nämlich, dass sie aus dem Jugendbereich kommen und jetzt mal hier gegen kräftige und routinierte, zweikampfstarke Männermannschaften und Männerspieler sich durchsetzen müssen. Von daher finde ich das sicherlich ein guter Ansatz. Der wirtschaftliche Ansatz ist wieder ein anderer, ne, weil viele ja sagen, jo, bei den NLZ-Mannschaften, Heimspiele sind eh mehr Spielerberater und Eltern am Platz als neutrale Zuschauer. und auswärts bringen die sowieso nichts mit. Das sind ja immer die Argumente. Ne? So, und insofern ist es sehr, sehr zweischneidig. Ne? Mhm. Ich finde vielmehr eine andere Sache, die ich häufig auch mit Renat Koch diskutiert habe, die jetzt ja auch wieder in Gang gesetzt wurde. Wir haben früher mal immer von einer hierarchischen Spielstruktur gesprochen. Und ich habe an einer bestimmten Stelle, da hat mir auch mal irgend so eine Veranstaltung dazu, habe ich dafür plädiert, zu sagen, man sollte die dritte Liga, aber das ist erstmal eine ganz persönliche Vorstellung, die dritte Liga zweiteilig machen, um den jetzt im unteren Bereich der dritten Liga, VfB Lübeck zum Beispiel, Mannschaften Schwierigkeiten haben, sowohl finanziell als auch strukturell diese Spielklasse zu halten. Würde man eine erste Liga, eine zweite Liga, zwei dritte Ligen, hätte man das Thema der Regionalligen darunter deutlich besser verteilen können. Jetzt haben wir dieses Problem mit der Aufstiegsrunde, das muss ich, glaube ich, hier nicht erläutern. Das ist ein sehr unglückliches System. Und man könnte dann die hierarchische Struktur wiederherstellen. Aber es gibt eben, wie für alles, wir hatten es am Anfang auch, immer Pro und Contra. Das wiederum kann ich auch verstehen. Aber so dieser Gedanke, den ich, solange ich Fußball spiele, einfach immer mitgenommen habe, ein Meister hat sich das verdient, aufzusteigen. So, und das ist eben nicht mehr gewährleistet durch die Spielklassenstruktur, die wir jetzt haben. Das finde ich schade.
Ja,
und ich finde, wie gesagt, jetzt wird ja gerade wieder angeschoben. No?
Gibt gerade eine Initiative, genau.
Genau, Initiative. Na, dann gibt es wieder die dafür sind. Die Regionalliga Nordost. Sicherlich geschichtlicher Background. Nur möchte gerne in ihrem Bereich weiterspielen. Man müsste die Regionalligen dann anders schneiden. Das ist dann auch wieder eine dauerhafte Diskussion, so wie es auf Landesebene auch ist. In Hamburg hast du ewig dieses Theater mit Landesliga, Harmonia und Hansa-Staffel. Wer spielt wo? Schleswig-Holstein war das noch viel schlimmer, weil dann hast du die Bezirksligen gehabt. No? Und jetzt hast du die Verbandsliga da drunter. Da müssen einige, was weiß ich, 80 Kilometer, 100 Kilometer fahren. Immer schwierig. Mhm. Und ich glaube, ein Musterbeispiel hat man, glaube ich, noch nicht gefunden.
Ja, ein besonders krasses Beispiel vielleicht noch war zu diesem Vergleich zwischen Amateurclubs oder eher Breitensportverein, der ETV, der in der Regionalliga gespielt hat in der vergangenen Saison.
Ja.
Und dann halt gegen Teams wie den HSV 2, gegen St. Pauli 2 angetreten ist, die eben ganz andere Voraussetzungen haben. Das ist eben auch gesagt, bei Norderstedt kann ich hochprofessionell trainiert werden. Diese Profi-Clubs und Zweitvertretungen haben da natürlich ganz andere Voraussetzungen. Ist das eine kleine Wettbewerbsverzerrung zumindest?
Weiß ich nicht. Würde ich nicht unbedingt so sehen. Wer sich für die Regionalliga qualifiziert, weiß, und ich habe hier noch in Todesfelde noch zwei Jahre den Sportchef gemacht, weiß halt, dass er mehr tun muss als in der Oberliga dreimal die Woche Training. So, in Norderstedt haben wir es viermal gehabt und wir haben dann einmal donnerstags vormittags auch ein Vormittagstraining angeboten. Aber da waren dann, wenn es hochkommt, 8 Leute. Hm. Naja, weil die anderen arbeiten müssen, ne, oder eine Vorlesung haben oder wie auch immer, völlig verständlich. Ne, aber um zu diesen Gedanken, sich irgendwie weiterzuentwickeln und ein bisschen mehr zu machen, um höheren Ansprüchen gerecht zu werden. Wenn du es jetzt nur anhand der Anzahl der Trainingseinheiten siehst, habt ihr natürlich vollkommen recht. Ein Verein wie Todesfelde, die das dann maximal, wenn es gut kommt, viermal die Woche trainieren können, aber dann sind nicht alle da. Ne? Und die NLZ-Spieler, die 5 bis 7 Trainingseinheiten die Woche da haben und vielleicht noch ein Sondertraining kriegen können, weil sie machen ja nichts anderes. Ne? Oder sie können, was weiß ich, wenn sie eine Einheit auf dem Feld haben, können sie noch ihre Athletikeinheit, Krafteinheit in den Räumlichkeiten des HSV zu einer anderen Zeit machen. Also insofern, unter dem Aspekt ja, ne, unter dem Aspekt, diese Jungs natürlich weiter und richtig gut auszubilden, würde ich sagen, nein, dafür sind die NLZs da, ihnen möglichst gute Förderungsmöglichkeiten zu geben. Und selbst die werden ja in Deutschland noch kritisiert, da gibt es ja auch weit, weit andere, wo immer wieder in dem Moment, wo dann unsere Nationalmannschaften, ob Jugend oder bis zum Herrenbereich hoch, dann nicht so erfolgreich spielen, dann wird immer wieder geguckt, ja, was macht Frankreich, was macht Spanien, was machen die besser als wir. Ich glaube, das wird auch eine Never-Ending-Diskussion.
Wie betrachtest du denn die Talententwicklung dann hier beim HSV und bei St. Pauli?
Also Also ich glaube, dass beide Vereine erkannt haben, dass man in dem Bereich mehr machen muss. Ne? Und St. Pauli hat ja auch vor dem letzten Jahr schon so einiges umgestellt. Und von meinem Trainerkollegen Loic weiß ich ja, Loic Favé, dass er natürlich jetzt auch wieder Initiativen, eigentlich auch schon seitdem er da ist, Initiativen gesetzt hat, auch im HSV, auch da noch wieder einiges und vor allen Dingen auch strukturell zu verbessern.
Gerade St. Pauli-Programm nennt sich ja Revolution, da haben sie ja wirklich einiges grundlegend umgestellt. Und das ist in der Form auch ziemlich einzigartig, deutschlandweit. Und es ist ganz interessant, wenn man mit Leuten von außen drüber spricht. Viele haben es nicht so ganz durchdrungen. Und dann gibt es aber auch viel Kritik, die meinen, dass das führe zu weit. Kannst du das irgendwie konkreter einschätzen?
Nein, kann ich nicht einschätzen.
Faire Antwort, ja.
Ja. Das wäre jetzt alles, was ich darüber sage, wäre jetzt auch nicht fair.
Ja.
Also ich denke, aber zumindest einen Gedanken habe ich natürlich dazu. Ich glaube, dass gerade ein Jugendspieler eine wichtige Bezugsperson, eine wichtige Bezugsperson mindestens haben muss. Und fünf gleichzeitig zu haben, könnte schwierig sein.
Okay. Ein Spieler, zu dem du vielleicht was sagen kannst von St. Pauli, ist euer Klient, kann man sagen, Harun Saber, der vom USC Paloma jetzt zur zweiten Mannschaft des FC St. Pauli gewechselt ist. Auf den ersten Blick genauso ein Weg wie Elias Sartin gegangen ist, von der Oberliga in die Regionalliga, natürlich zu einem Profiklub und nicht zu Eintracht Norderstedt. Hat er ein ähnliches Potenzial? Ich sag mal, Offensivspieler, Dribbling, Abschlussqualitäten, ohne ihn jetzt zu sehr unter Druck zu setzen.
Ja, sehen wir genauso. Ne? Hat er in der letzten Saison in der Oberliga auch bewiesen. Und auch da sieht man, ich glaube, es ist heute mein Wort, hier ist Step by Step. Mhm. Ich habe jetzt zwei Spiele von ihm gesehen schon in dieser Saison. Und da merkt man ganz deutlich, dass die Oberliga, oder andersherum, die Regionalliga etwas anderes als die Oberliga. Und das muss er annehmen. Und dann wird man sehen, wie der nächste Schritt geht. Von den grundsätzlichen Voraussetzungen sehen wir das ähnlich, ja.
Das ist ein Hamburger Talent. Wir wollten in der Woche vor dem Derby, was ja schon am zweiten Spieltag ansteht, auch mal ein bisschen genauer beleuchten, wie viel Hamburg steckt eigentlich noch im Derby. Und eigentlich steckt nur im Trainerteam des HSV so richtig viel Hamburg drin. Auf den Plätzen, auf den Bänken wird es eher mau. Müssten es nicht aus einer Stadt wie Hamburg viel, viel mehr Talente nicht nur zu den Profis schaffen, da gibt es ja auswärtig schon einige, aber auch mal in die beiden Kader der zwei Erstligisten.
Also erstmal ist es auf jeden Fall wünschenswert, das ist ja ganz klar.
Ja, das ist klar.
Lokalkolorit will man ja immer gerne haben, das finde ich auch völlig richtig. Aber auch das ist eine Diskussion, die ist, ich weiß nicht wie viel, 30, 40, 50 Jahre alt. Man denkt nur an Norbert Meyer, an Stefan Effenberg, an Thomas Wolter, Andreas Brehme, mir gerade ein, natürlich. Ne? Schwierig, wirklich schwierig, aber grundsätzlich würde sich das jeder von uns wünschen, der mit Hamburg verbunden ist. Ne? Und dass man hört ja auch häufig nur auf den Fußballplätzen, haben wir ja auch häufig genug gehört, dass der HSV oder dass St. Pauli den nicht gesehen hat. Ne? Aber ich glaube schon, dass sich ein bisschen was verändert hat. Einmal durch Trainer, die den Markt aus dem Jugendbereich heraus kennen, die natürlich damit auch die Jahrgänge besser beurteilen können. Und auch durch Betreuer, Berater, die den Hamburger Bereich natürlich auch ein bisschen besser kennen. Andererseits sagt man sich ja immer, die Vereine haben ihre Scouts, gerade die Profivereine. Und die müssten natürlich eigentlich das, was hier im eigenen Beritt, Hamburg und Umgebung, an Talenten da ist, zumindest wahrgenommen haben. Das glaube ich auch so. Aber dann kommt das, was ich eingangs schon mal gesagt habe, dann kommt die Einschätzung halt. Und wenn der Berater, wer auch immer das ist, dann sagt, oder der Scout auch sagt, nee, von dem halte ich nichts, dann ist er vielleicht von der Liste zunächst mal verschwunden. Ja, aber wenn jetzt ein anderer, der irgendwo bei einem DFB-Turnier oder in Freundschaftsspielen jemanden gesichtet hat und sagt, okay, ne, den findet jemand aus Nürnberg, ein Verein aus Nürnberg findet ihn spannend und holt ihn dazu, dann ist das für den Spieler eine Chance. Und die Hamburger Profivereine haben vielleicht gesagt, okay, ja, wir haben den nicht so gesehen, aber werden wir mal sehen, wie entwickelt er sich in Fürth, in Nürnberg, in Elversberg oder wie auch immer.
Hilft es, oder wahrscheinlich hilft es nicht, dass beide Hamburger Profiklubs jetzt wieder in der Bundesliga spielen? Bei dem Schritt, den Talente dann gehen müssen zum Profiteam hin?
Ich glaube, aufgrund der Globalisierung auch im Fußball ist es natürlich dadurch noch schwieriger geworden. Das glaube ich ganz bestimmt, ja. Mhm. Weil ich sagte ja eben schon mal, wenn ich jetzt einige der Neuzugänge von St. Pauli lese, die habe ich überhaupt noch nicht gekannt.
Muss ich auch zugeben, dass ich da die wenigsten schon mal gehört habe vorher.
Ich habe vorhin zu Yannick noch gesagt, wie spricht man denn den und den überhaupt aus?
Das fragen wir uns bei manchen immer noch.
Ja, klar. Ja. Und insofern glaube ich, ist das natürlich durch Globalisierung im Fußball wirklich deutlich schwieriger geworden. Also zu meiner Zeit, es war ja international, es waren fast alles deutsche Spieler, Ausnahmen, die kamen dann wirklich, es waren mal vereinzelt in den Mannschaften, dann hat der HSV vielleicht mal einen Dänen gehabt oder so etwas. Und dann ist es ja aber rasant, wie gesagt, wie sich die Welt entwickelt hat. Und nicht nur wirtschaftlich, sondern es ist auch sportlich einfach in diesem Bereich dann so gegangen. Und deshalb heute haben wir Spieler, und das ist auch gut so, alle Herren Länder hier. Aber je größer die Auswahl ist, umso schwieriger ist das, um jetzt die Frage dann auch noch wieder aufzugreifen, umso schwieriger ist es dann natürlich auch für die deutschen Spieler aus den Nachwuchsleistungszentren, nicht nur in Hamburg, sondern auch woanders, dann durchzustoßen, um sich einen Platz im Profikader. Und wir haben eben schon gesagt, die Anzahl derjenigen, die aus den NLZs herauswachsen, ist höchst gering.
Wie findest du St. Pauli aufgestellt in dieser Saison oder generell so über die vergangenen Jahre von der Entwicklung her?
Also erstmal finde ich die Gesamtentwicklung natürlich klasse. Überhaupt gar keine Frage, das hat unabhängig von Elias Saad, sondern St. Pauli hat es wieder geschafft, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Der HSV hat es jetzt glücklicherweise auch endlich wieder geschafft, sodass so eine Weltstadt dann auch zwei Bundesliga-Vereine hat. Insofern sage ich mal so grundsätzlich natürlich absolut in Ordnung. Aber der Markt ist ja nicht nur internationaler geworden, sondern natürlich auch viel finanzkräftiger geworden. Und das merkt man jetzt ja auch schon daran, wie schwierig das ist, jetzt für den HSV und auch für St. Pauli adäquate Spieler zu finden. Denn die haben alle natürlich dann ihr Budget und müssen irgendwo innerhalb dieses Budgets ja nicht nur ein Spieler, sondern 7, 8, 10 Spieler beim HSV, was ich jetzt rausgelesen habe, und bei St. Pauli ja auch eine größere Anzahl von 9 Spielern. Die müssen ja auch alle irgendwo bezahlt werden. Dafür muss der Etat groß genug sein.
Da steht, glaube ich, dass Eintracht Neuderstedts Etat nicht so groß ist wie der des FC St. Pauli. Wenn wir zum, wenn wir zum Abschluss unseres Podcasts, musst du natürlich nochmal einen Tipp abgeben für Samstag. Was traust du deinem Ex-Verein oder immer noch Herzensverein zu?
Ich traue dem ein gutes Spiel zu. Und ich glaube, am Ende wird dann doch St. Pauli, die Profimannschaft, in die nächste Runde einziehen.
Deutlich oder knapp?
Ich hoffe knapp.
Nach Elfmeterschießen, oder?
Also ich hatte nichts
das
dagegen.
Das wäre richtig spannend, bis zum Schluss.
Ich habe Zeit an dem Tag.
Ja, aber es hat nichts dagegen. Ich finde, aus Journalistensicht, wenn man so einen Artikel mit Spielende fertig schreiben muss, das ist immer blöd. Da muss man immer den Einstieg dreimal umschreiben, je nachdem, wie es ausgeht.
Ja. Schauen wir mal. Das sind die Tücken des Pokals. Ja. Sind wir froh, dass St. Pauli noch nicht international spielt, sondern in der Bundesliga die meisten Spiele nach 90 Minuten vorbei sind. Warten wir mal ab. Erstmal vielen Dank, Jens, dass du heute bei uns warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Sehr interessant und wir wünschen dir auch viel Spaß beim Spiel am Wochenende.
Dankeschön, euch auch.
Ja, vielen Dank. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.